Okay, jetzt geht es wie gesagt weiter mit einer Lösung, wie kann ich mit Open Source Mitteln meine private Cloud administrieren, und zwar mit Christian Patsch. Bitte, Christian.
Ja, vielen Dank für die freundliche Ansage. Herzlich willkommen hier auf dem Berliner Linux-Tag. Freut mich, dass ich auch etwas zum Thema Cloud Computing beitragen darf. Ich würde gleich zum Anfang ein bisschen abgrenzen. Wir haben bis jetzt so die große, weite Welt auch mal schon gesehen mit einem entsprechenden großen Projekt, was eben von Rackspace, NASA und so weiter geführt wird. Und jetzt geht es wieder so ein bisschen zurück in eigentlich bekannte Umfelder, nämlich mit entsprechenden Private Clouds. Also das heißt, ein Paradigmen des Cloud Computing eigentlich im eigenen Rechenzentrum. Was will ich heute erzählen? Ganz kurz in der Agenda. Zwei Worte zu Gronikus darf ich auch verlieren an dieser Stelle. Möchte kurz meine, das heißt meine, also die entsprechende Definition von Private Cloud Computing erläutern und versuchen, das ein bisschen einzuordnen und dann eben weiter den Paradigmenwechsel im IT ein wenig erklären und da eben auch den Begriff alte Bekannte in neuem Kontext ein bisschen aufgreifen. Zum einen Thema kommt es dann eben mit den Ansätzen für den Aufbau einer Private Cloud mit Open Source Software in diesem Teil. Und zum Abschluss, wie auch im entsprechenden Footer zum Vortrag angekündigt, möchte ich eben kurz sagen, was wir im Bereich GOSA mit unserem Haupt-Open Source Projekt eben vorhaben, um da entsprechende Paradigmen auch abzubilden. Gut, ganz kurz zu Unicus, ist ein Open-Source-Dienstleister mit ca. 30 Mitarbeitern und über 200 Jahren Linux-Erfahrung. Das heißt, wir haben da schon relativ viel erlebt in den letzten 10 Jahren und haben da auch recht viele spezialisierte Lösungen im Open-Source-Umfeld gebaut. Cloud Computing ist jetzt für uns insofern ein Thema, weil es eben natürlich von außen herangetragen wird und weil es eine einfach aus dem Hintergrund der Virtualisierung heraus und den entsprechenden Themen, die ich noch erklären werde, eben auch auf uns zukommt und wir natürlich da auch bereit für sein wollen an der Stelle. Ganz konkret wird es dann eben mit dem Projekt GOSA, ist ein LDAP-basiertes Infrastrukturprojekt, wo eben Gronikus maßgebend verantwortlich für die Gründung war vor fast 10 Jahren, was sich seitdem sehr stark weiterentwickelt hat in unterschiedlichen Projekten, unter anderem Landeshauptstadt München, dort halt eher im Client-Umfeld, aber ist durchaus auch einzuordnen in das Thema entsprechend Management von Computing-Systemen. Gut, wir haben jetzt heute hier im Track schon einiges gehört, deswegen brauche ich hier nicht in die Details so weit reinzugehen. Ich habe jetzt hier nochmal die Definition von Cloud Computing vom NIST, vom National Institute for Standards and Technology, aufgegriffen mit den 5 Hauptpunkten bzw. 6 Hauptpunkten, die eben Cloud Computing ausmachen. Wir haben eben eine entsprechende Bereitstellung von Compute-Leistungen nach Bedarf, also On-Demand, das alte Stichwort vor wie vielen Jahren schon bei der IBM, entsprechend hochgetragen. Das heißt, auch hier erleben wir eine kleine Renaissance. Self-Service ist Realität, das heißt, man kommt davon weg, dass eben eine Bereitstellung einer Systemleistung in irgendeiner Form sehr vielschrittig ist, jede Menge Fachleute braucht, vom Netzwerkexperten über den Rechnerexperten zum Storage-Experten und so weiter, sondern es soll Möglichkeiten geben, über eine entsprechende user-benutzbare Oberfläche eben Self-Service zu betreiben und eigene Compute-Leistung abzufragen. Wichtig ist natürlich auch das entsprechende Netzwerk an dieser Stelle, breitbandige Anbindung, die Leistung ist darüber erreichbar, das heißt, wir reden halt hier vom Internet, ganz klar. Wir haben die Möglichkeit, Ressourcen-Pooling zu betreiben, das heißt also einerseits zielt das auf die Verwendung von Virtualisierung an, andererseits aber natürlich auch um Zusammenlegung von gleichen Rechenleistungen. Also man wird jetzt natürlich nicht Hochleistungsrechen-Clustering zusammenlegen mit einem einfachen File-Service, sondern man würde eben gucken, dass man eben auch die Hardware optimal ausnutzt. Dann geht es natürlich um das berühmte Wort der Elastizität. Das ist ja auch eines der Hauptworte, die Amazon in seiner Cloud verwendet, nämlich die Elastic Cloud von Amazon an der Stelle. Einfach daher, dass man eben sehr schnell ein Scale-Out machen kann, das heißt also für erhöhten Bedarf an Rechenleistung eben das Ganze erweitern kann und auf der anderen Seite auch wieder nicht benötigte Leistung dann abschalten kann und somit damit auch die komplette Infrastruktur optimiert kann und damit den Service eben realisiert. Der Service selbst, das ist eben auch ganz wichtig für Cloud Computing, wird natürlich überwacht und gemessen und nur diese erbrachte Leistung, die eben mit dieser Überwachung und mit der Messbarkeit festgestellt wird, ist dann eben auch die Grundlage für Abrechnung. Übrigens eines der wichtigsten Themen Cloud Computing, was ich da sehe, denn wir haben eben hier die Möglichkeit, beziehungsweise werden wir die Möglichkeit haben, eben eine viel genauere Abrechnung von Rechenleistungen vorzunehmen im Vergleich zu vorher, wo man eben vielleicht auf Ebene einer Hardware-Abrechnung machen konnte. Ja, natürlich hat die Cloud insgesamt als die große Wolke, wir haben es auch schon jetzt mehrfach gemerkt in den Vorträgen, jeder interpretiert es so ein bisschen anders und jeder Hersteller versucht natürlich auch irgendwo seine Konzepte und Lösungen dort reinzubauen und unter diesem Marketingbegriff irgendwo auch wiederzubringen. Natürlich gibt es auch hier Probleme, die man nicht außen vor lassen soll und die führen dann so ein bisschen zum eigentlichen Punkt hin. Clouds leben im Internet, also sprich, die Cloud ist nicht greifbar, ich habe nicht direkt ein Rechenzentrum, wo ich hinfahren kann, wo ich weiß, da läuft mein Service, da läuft meine Software. Das Internet überbrückt ganz unterschiedliche Länder und damit auch Rechtsräume, die eben ganz unterschiedliche Grundlagen für die entsprechende, für den entsprechenden Betrieb, für Datenschutz und so weiter eben bieten. Natürlich ergibt sich dadurch auch eine sehr unterschiedliche Verfügbarkeit. Das heißt also, eine Absprache von SLAs an der Stelle ist natürlich eminent wichtig. Auf der anderen Seite ist es so, wenn ich natürlich eine Serviceleistung, eine Compute-Leistung im Internet nur anbiete, muss ich natürlich sicherstellen, dass diese Anwendung da auch eben auch wirklich hochverfügbar ist. Sonst könnte ich eventuell einfach nur durch einen Ausfall meiner Internetleitung, der berühmte Bagger, der an der Straße gräbt und plötzlich ist man offline, eben mein Geschäft in irgendeiner Form dann zum Stehen bringen, was natürlich keiner möchte. Der Kunde weiß auch nicht, wo seine Anwendungen letzten Endes betrieben werden. Nun kann man sagen, das kann einem eigentlich auch egal sein, solange sie denn betrieben werden. Aber auch das so pauschal auszudrücken, ist, glaube ich, nicht alles erschlagend. In diesem Zusammenhang natürlich ganz wichtig, Vertrauensfrage. Also es ist ja heute schon so, dass man natürlich bei allen Dingen sich überlegen muss, ja, wo gebe ich meine Daten preis, wo kann ich die überhaupt hin auslagern, ist das alles passend? Und für Unternehmen gibt es natürlich hier auch ganz andere Vorschriften als eben für den privaten Benutzer. Und ich denke, da besteht schon ein gewaltiger Unterschied, ob man eben als normaler Benutzer seine Daten eben bei Dropbox speichert oder ob das jetzt eben halt ein Unternehmen machen würde. Also ich glaube, das ist dann doch in der Hinsicht nicht einfach so umsetzbar. Weiteres Problem wurde auch schon von Herrn Gantner am Anfang ganz stark betont, ist natürlich die Interoperabilität auch zwischen den Clouds dann wiederum oder auch von einem normalen Rechenzentrum in eine Cloud auch noch lange nicht geklärt, dieses Umfeld. Herstellerabhängigkeit, natürlich begebe ich mich direkt in die Hände eines Cloud-Providers und wenn ich dann nur noch auf diesen setze, werde ich auch dahin kommen, dass ich natürlich von dem dann abhängig bin und dem seinen Weg mitgehen muss. Das heißt, wenn der eine Umstellung in seiner Infrastruktur oder auch in seiner Plattform macht, werde ich die zwangsläufig mitgehen müssen oder mir wieder einen anderen Provider suchen und da komme ich dann wieder auf das Thema Interoperabilität. Und Lösung dafür ist natürlich dann die Verfügbarkeit von offenen Standards. Wenn ich auf die setze, habe ich immer noch ganz gute Karten. Nichtsdestotrotz führt das Ganze dann aus meiner Sicht mehr oder weniger zwangsläufig, zumindest für den momentanen Zeitpunkt in den meisten Fällen zu einer Private Cloud. Das heißt, ich möchte eigentlich die Vorteile, die ich schon entsprechend erläutert habe, eben eher in meinem privaten Umfeld, also jetzt nicht beziehungstechnisch gesprochen, sondern eben im entsprechenden eigenen Rechenzentrum bzw. in der eigenen IT-Umgebung abbilden. Das heißt also, diese Cloud-Konzepte, die da eben vorhanden sind, die entsprechend in der IT sich momentan etablieren und immer mehr durchsetzen, möchte ich eben in die eigene Infrastruktur rüberziehen. In dem Zusammenhang auch noch erwähnenswert eben der Ansatz der Virtual Private Clouds, das heißt also, es ist auch möglich eben das klassische Outsourcing-Geschäft, das heißt, ich betreibe meinen Rechner nicht im eigenen Rechenzentrum, sondern eben in einem anderen, aber es ist eben nur direkt für mich betrieben, das heißt also, die Rechner dort stehen nur für mich zur Verfügung und ich bin dann halt über ein VPN angebunden, auch nichts Neues an dieser Stelle. Begründung ist natürlich ganz klar, speziell aus Business-Sicht. Ich kann dadurch mit Sicherheit eine Kostensenkung und eine Effizienzsteigerung erreichen. Ich habe eine flexible Infrastruktur, weil ich nicht auf die einzelnen Hardware-Komponenten, auf die einzelnen Entitäten gebunden bin und ich kann eben eine veränderte Geschäftswelt oder eine sich stetig verändernde Geschäftswelt auch besser auf meine IT-Umgebung abbilden. Gut, und was damit insgesamt einhergeht, den möchte ich auch nochmal betonen, auch wenn er schon mal erläutert worden ist, eben ein entsprechender Paradigmenwechsel in der IT, der eben auf ganz unterschiedlichen Ebenen hier zum Tragen kommt. Für mich ist auch nicht von mir erfunden worden der Begriff, sondern ein ganz alter Begriff, den auch schon mehrfach in anderen Vorträgen zu dem Thema aufgekommen ist, ist eben ein Hauptbegriff, nämlich quasi die Industrialisierung von IT. Also entsprechende Prozesse, die eben mal vor wie vielen Jahren im Bereich der Dampfmaschine, der Nähmaschinen und so weiter stattgefunden haben und also auch revolutionäre Auswirkungen hatten letzten Endes, stellen wir halt hier jetzt in der IT fest. Das heißt, wir wollen eigentlich IT-Leistungen haben, die eben einen hohen Vorfertigungsgrad Grad besitzen, die also nicht hochgradig individuell sind, sondern in irgendeiner Form eben die Grundausstattung erfüllen. Und da kommen wir natürlich dann auch zu solchen Gedanken, Henry Ford lässt grüßen, also eine Art Fließband für IT-Leistungen. Das heißt also, ich habe eben nicht immer wieder denselben Aufwand, für jeden neuen Server einen kompletten, ewig langen und schwierigen Prozess zu durchlaufen, sondern im besten Falle gebe ich das in Auftrag und setze damit einen definierten Prozess in Gang, der dann innerhalb weniger Minuten oder vielleicht Stunden dann das Ganze eben auch verfügbar macht. Ganz wichtig eben an der Stelle ist natürlich die Reproduzierbarkeit. Das ist ja genau das, was das Fließband eben an der Sache eigentlich besagt, eben Massenherstellung unter Beibehaltung der Qualität. Und das wäre natürlich in dem Umfeld dann eben auch eine gewisse Reproduzierbarkeit. Ansonsten möchte ich natürlich alles als einen Service haben, das heißt mir nicht um die Details Gedanken machen, sondern eben nur diesen Service buchen, und damit komme ich natürlich auch betriebswirtschaftlich auf eine andere Ebene, indem ich mir halt nicht konkret um einzelne Dinge Gedanken machen muss, sondern einfach nur buche, eine Rechnung dafür bekomme nach entsprechender Verbrauch, und dieser Verbrauch dann eben auch nicht beschränkt auf wie viele Benutzer sind denn da eigentlich in dem System angemeldet oder wie viele Systeme stehen da an sich, wie viele Schränke sind voll, wie viele Kabel liegen, sondern ich bekomme halt eine Abrechnung nach einem entsprechenden Verbrauch der Leistung selber. Sicherlich ist dabei noch anzumerken, dass bei dieser Abrechnung nach Verbrauch man sich auch schon mal im Vorfeld noch Gedanken machen muss, denn die ersten Untersuchungen ergeben natürlich auch, wenn ich eine entsprechend hohe Auslastung meiner Serversysteme insgesamt habe und diese auch über eine permanente Zeitdauer realisieren kann, also zum Beispiel ein ERP-System, was den ganzen Tag Produktion steuert, was den ganzen Tag Rechnungen durchführt, Buchungen durchführt und so weiter, und ich also sozusagen sowieso schon eine hohe Grundlast habe, dann werde ich natürlich durch diese Abrechnung nach Verbrauch eher schwierig Einsparungen erzielen können, außer der Dienstleister ist wirklich so konkurrenzlos günstig. Das muss man dann im Einzelfall nochmal anschauen. Gut, worauf ich aber eigentlich hinaus will, außerhalb der ganzen strategischen und grundsätzlichen Überlegungen zur Cloud, ist letzten Endes aus meiner Sicht, dass wenn man das Ganze auf Private Clouds reduziert, dass wenn man ein bisschen einen Schritt zurückgeht und erstmal überlegt, was kann ich jetzt eigentlich für mich mitnehmen aus dieser Stelle, dass sich eben hier ganz viele alte, bekannte Themen auftun, die eben hier unter dem neuen Gewand der Cloud nochmal ganz stark wichtig werden, die eben nochmal in den Vordergrund treten und die man spätestens jetzt auch wirklich für sich adaptieren sollte, um eben seine IT entsprechend zu optimieren. Dazu gehört natürlich ganz grundsätzlich die Virtualisierung auf allen Ebenen. Wir hatten es vorhin mal gehört im ersten Vortrag, dass also wirklich ein Großteil speziell kleinerer Unternehmen momentan jetzt noch erst im Überlegen ist, was machen wir mit Virtualisierung, wie setzen wir das wirklich strategisch ein, geht es wirklich auf allen Ebenen. Das heißt, das ist eben eine ganz wichtige Grundlage. Die Standardisierung sowieso, die ich natürlich nur durch ein entsprechendes zentrales Systemmanagement hinbekommen kann und dort eben diese Unteraufgaben dann eines entsprechend automatisierten Rollouts. Konfigurationsmanagement, ganz großes Thema, was aus meiner Sicht auch im Cloud-Umfeld ganz oft vernachlässigt wird, weil es bringt mir eben nichts, dass ich jetzt innerhalb von Sekunden einen neuen Amazon-Server habe und da mich dann einloggen kann und eine Shell habe. Irgendwie muss ja meine entsprechende Software da auch noch hin, und das geht dann meistens nicht einfach nur über ein Apt-Get-Install oder RPM sonst wie, sondern ich habe ja Anpassungen an meine Software, ich muss die entsprechend meinen Bedürfnissen gerecht dort zum Laufen bringen, und das kann ich eigentlich nur ähnlich schnell, wie ich das in der Cloud durch das Provisioning habe, kann ich das nur durch Konfigurationsmanagement erreichen. Das ist der einzige Weg, den es auch schon sehr lang gibt, aber der eben noch nicht so letzten Endes umgesetzt ist, dass man wirklich alle positiven Dinge daraus ziehen kann. Gut, und natürlich letzten Endes auch eine Vereinfachung von Standardaufgaben. Wenn ich natürlich automatisierten Rollout habe oder gewisse Dinge einfach abrufbar habe, dann sind eben einfache Aufgaben wie vom Benutzeranlegen bis Rechner installieren eben wesentlich einfacher. Ebenfalls wichtig ist natürlich Monitoring, das ist mittlerweile schon ein recht bekanntes Thema, was auch sehr oft schon umgesetzt wird. Was da noch hinzukommt, kann man auch immer öfters mal bei diversen Vorträgen im Umfeld sehen, dass jetzt eben auch immer mehr wichtig wird, halt ein Reporting, nicht nur um bunte Bildchen fürs Management zu produzieren, sondern letzten Endes, um auch selber, sagen wir mal, Messzahlen zu haben, irgendwo sagen zu können, okay, wir waren so verfügbar, wir haben das geleistet und wir können insgesamt die und die Leistung auch zukünftig bringen, um das eben auch mit den entsprechenden Bedürfnissen des Business anzupassen. Und anschließend aufgrund von Monitoring und Reporting ist dann eben auch das Thema Billing, also eben Abrechnung dann dieser Leistungen, aus meiner Sicht dann auch einfacher möglich, als das eben zum momentanen Zeitpunkt noch ist. Gut, und das Schöne ist natürlich, dass mit Open Source, daher ja auch der entsprechende Titel des Vortrags, hier eine ganze Menge an Lösungen da sind. Das hat nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Ich gebe auch ehrlich zu, dass ich noch nicht alle ausprobiert habe und dass ich auch nicht zu allen erschöpfend was sagen kann. Die Liste ist, wie gesagt, mit Sicherheit noch deutlich erweiterbar. Und trotzdem eben hier so eine Übersicht an entsprechenden bekannten Open-Source-Lösungen. OpenStack haben wir schon gehört. Es gibt natürlich auch noch ein OpenQRM, was ich persönlich auch für recht spannend halte in dem Umfeld, weil es eben dort auch schicke Lösungen gibt für die Web-Oberflächen und auch architektonisch durchaus durchdacht. Diverse andere Ansätze, zum Beispiel Zenos als Monitoring-Lösung, die sich speziell in Cloud-Infrastrukturen reinsetzt. Jetzt etwas Neues vom Karlsruher Institut, das Koala-System, was sich eben auch um Management von Clouds kümmert, auch sehr interessant, und eben die auch schon erwähnte Ubuntu Enterprise Cloud. Wenn man ein bisschen zurückgeht im Bereich Private Clouds dann eben und sich erstmal mit der Virtualisierung beschäftigt, auch hier eine ziemliche umfangreiche Liste von Archipel, komme ich gleich noch etwas genauer zu. Anomaly als auch Management-Framework für virtuelle Maschinen, der Univention Virtual Machine Manager. Ganeti war auch schon als Thema aufgekommen. Karisansui, eine japanische Lösung, die ich bei der Recherche gefunden habe, oder auch in Vacant, was momentan in der Ruby-Community recht bekannt ist, was eben eine Verbindung von Puppet als Konfigurationsmanagement und entsprechende Virtualisierungslösungen bringt und somit speziell für Labor-Development-Umgebungen einen wirklichen Vorteil bringt. Und natürlich hier auch nochmal als Referenz noch erwähnt, quasi Storage-Lösungen, die auch ein bisschen außerhalb von dem sind, was wir jetzt momentan als Cloud-Storage überall können, also diese ganzen MapReduce-NoSQL-Lösungen, die sehr spannend sind, technisch interessant, die aber jetzt dann nicht immer unsere eigentlichen Bedürfnisse von jeher, was in Richtung File-Service oder ähnliches geht, abdecken, weil sie eben keine Block-Devices sind. Und daher eben sowas wie ein Sheepdock, was eben verteilten Storage für virtualisierte Umgebungen bereitstellt, oder eben auch Linux Ice quasi target jetzt das neue Neo ab 2.6.38. Gut, konkret auf zwei, drei Lösungen eingegangen. Ganz wichtig finde ich hier erwähnenswert und auch dann sozusagen ein Projekt, mit dem man sich auf jeden Fall beschäftigen sollte an der Stelle, ist eben Libwirt. Klingt ganz einfach, ist es aber nicht, könnte man an der Stelle sagen. Interessant ist eben hier Bibliothek, also die Nutzung eben als Bibliothek zur Interaktion mit ganz unterschiedlichen Virtualisierungslösungen. Unterstützung ist hier ziemlich breit gefächert in dem Umfeld, also natürlich KVM, Xen, die alten Bekannten, aber auch ein ESX, ein VirtualBox, OpenVZ, und das ist durchaus noch fortsetzbar, die Liste, wo eben unterschiedliche Treiber einfach für diese Virtualisierungslösungen gepflegt werden. Bereitstellung erfolgt eben über eine API zum Management dieser virtuellen Infrastrukturen, und somit schaffe ich halt die Abstraktion von dem konkreten Hypervisor, den ich halt auf meinen Systemen betreibe. Das Spannende daran ist, dass sich das eigentlich in fast allen dieser vorher erwähnten Cloud-Lösungen eben wiederfindet. Nicht nur, weil es eben letzten Endes eine Abstraktionsschicht darstellt, sondern weil es eben auch sehr viele Hypervisoren darstellt, einem damit eben Arbeit abnimmt bei der Erstellung von Cloud-Lösungen. Und von daher ist es eben auch wirklich verbreitet von dem einfachen Virsh-Command, den man auf der CLI von Linux-Systemen eben kennt, zur Administration, über dann den Word-Manager bis eben hin zu OpenStack auch tatsächlich. Konkrete Umsetzung jetzt für Libwirt, eine, die ich einfach nur mal kurz vorstellen möchte, ist das Archipel. Da ist mir ein wenig das Linux-Magazin auch noch zuvor gekommen, denn ich denke, das war bis vor wenigen Wochen noch sehr, sehr unbekannt in dem Umfeld. Jetzt aktuell im Linux-Magazin ein Artikel darüber drin. Archipel, Open-Source-Projekt eben als Virtualization Orchestrator, das heißt mal nicht diese reine Cloud-Begriff, der dann erstmal schwebt, sondern wirklich ganz konkret, wie kann ich eben virtuelle Umgebungen für mich verwalten. Und das Spannende daran aus meiner Sicht ist eben, dass man jetzt nicht auf so typische Wege legt, wie zum Beispiel über SSH-Keys Austausch und dann eben SSH-Befehle abschicken oder ein klassisches XML-RPC oder ähnliches, sondern man setzt eben hier auf XMPP als Protokoll, was ja bekannt ist aus dem Java-Umfeld, eben eigentlich als Chat-Server, aber was ja auch bei Google Talk bis hin zu Videotelefonie verwendet wird. Und hier hat man sich eben entschlossen, XMPP als Kommunikationsstandard zu verwenden. Das heißt also, diese Lösung braucht im Hintergrund und deinen Jabber-Server, da ist auch klar, das ist natürlich auch clusterbar, verteilbar und so weiter, ist ja ein entsprechend weltumspannendes Konzept auch, was dahinter steht. Und somit lässt sich also hier dann die einzelnen Rechner, die als Virtualisierungsnodes zur Verfügung stehen, dann in dieses XMPP-Netz einbinden und damit eben dann auch steuern. Schick ist es eben auch, weil die Oberfläche sehr, sehr nett gebaut ist auf Grundlage des Cappuccino-Web-Frameworks. Also Mac-like könnte man sagen. Im Linux-Magazin-Artikel ist sogar eine Ähnlichkeit mit iTunes festgestellt worden. Können Sie ja gleich auf dem Screenshot mal sehen. Spannend ist eben Self-Service zum einen, also ein Rollenkonzept ist da drin umgesetzt und zum anderen eben ein entsprechendes Thema der Vorlagenverwaltung, das heißt also Templating für Virtual Machines, was eben als sogenannte VMCAS dort umgesetzt ist. Und setzt natürlich auch auf Flipboard, keine Überraschung. Ja, dann habe ich hier jetzt mal einen kleinen Screenshot eben. Also man sieht eben hier links die Hypervisoren dargestellt. Das heißt, das sind also wie Chat-Kontakte in dem Sinn, so wie Sie andere Freunde, Kollegen zum Beispiel in so einem Jabber-Roster drin haben, können Sie sich eben hier Hypervisoren-Rechner reinhängen, die eben einen Archipel-Client installiert haben müssen. Und ab da können Sie dann entsprechend sich Ihre Umgebung zusammenbauen mit den entsprechenden Controls, Definitionen von den einzelnen virtuellen Maschinen und so weiter. Lohnt sich auf jeden Fall mal anzuschauen, kann ich an der Stelle sagen. Wichtiges Thema nach dem Libword als absolute Grundlage ist eben das Konfigurationsmanagement. Hier sehe ich halt für den Moment Puppet durchaus führend, habe ein großes Momentum, es tut sich sehr viel auch in dem Projekt, auch an neuen Ideen. Die haben letzten Endes auch eine ganz gute Venture Capital Spritze bekommen vor einiger Zeit. Das heißt also, da ist auch ein bisschen was an Ressource da, um das Projekt weiterzuentwickeln. Und ein Geschäftsmodell ist eben auch erkennbar, indem es eben jetzt eine Puppet Enterprise Edition gibt, die sich halt sehr stark darum kümmert, dass eben eine Puppet-Umgebung einfach aufzusetzen ist. Das Ganze ist auf Ruby, auf eine Domain-Specific Language, das heißt also, ich kann hier sogenannte Rezepte erstellen, die eben mir meine Konfiguration auf den Systemen wiederholbar zur Verfügung stellen und womit ich dann eben je nach Wunsch entweder manuell oder auch automatisiert diese Konfiguration dann entsprechend ausrollen kann. Ganz wichtig ist die Möglichkeit einer idempotenten Ausführung, das heißt also, ich kann theoretisch 100 Mal so ein Puppet-Rezept anwenden und jedes Mal wird dasselbe rauskommen. Das ist ein großer Unterschied zu einigen anderen Lösungen an der Stelle. Flexibel nutzbar, distro-unabhängig und eben auch wichtig, es gibt eben eine Möglichkeit von einer Aggregation von Rezepten in Modulen und dazu gibt es auch ein entsprechendes Forge von Puppet Labs, das heißt also man fängt da nicht bei Null an mit so einer Lösung. Aufgrund der Zeit gehe ich über das Beispiel jetzt mal hinweg. Gehe kurz nochmal auf ein weiteres Thema ein, was da recht wichtig ist, eben im Bereich Rollout. Das heißt also irgendwie muss ich ja auch die Systeme, wenn ich mir die auf Cloud-Ebene bereitstelle, also habe ich in irgendeiner Form ein Verwaltungstool, das mir eine neue Maschine provisioniert, dann habe ich die vielleicht erstellt, habe auch ein neues Festplatten-Image da. Und dann ist aber eben für mich immer noch die Frage, so ein bisschen ungeklärt, macht man das eigentlich besser dann imagebasiert in irgendeiner Form? Zum Beispiel Clonezilla wäre da ein ganz alter Bekannter, der das machen könnte. Über Multicasting oder eben zum Beispiel auch QEMU-Templating, da gibt es ja auch schöne Möglichkeiten. Oder geht man halt her und macht Basisinstallationen mit den mitgelieferten Distro-Tools und setzt eben damit ein Konfigurationsmanagement an. Gut, das so als Übersicht, was es dort an Managementlösungen gibt, die ich auch getrennt einfach von Clouds letzten Endes jedem empfehlen würde, weil sie einfach unterstützen, dass IT definierter wird, IT besser reagieren kann auf neue Anforderungen. Warum das Ganze jetzt noch als Vorfeld? Bis jetzt war es ja sehr allgemein. Ich hatte ja unser großer Projekt eben schon erwähnt. Wie gesagt, ist eben ein OSS-Projekt zur LDAP-basierten Verwaltung von Infrastrukturen. Der ein oder andere wird es vielleicht kennen oder vielleicht auch schon gehört haben. Und die Frage, die es jetzt für uns gestellt hatte, wir passen jetzt also solche Cloud-Konzepte, wie ich sie in den letzten 20 Minuten erläutert habe, halt hierzu. Wenn man da mal genauer schaut, zum Beispiel in einem Teil, dass wir eben Provisioning von Debian-basierten Linux-Systemen mit FAI, Fully Automated Installation, schon können, sieht man natürlich, okay, also neue Systeme könnte ich mit FAI da ganz einfach für mich provisionieren. Das heißt also, Ansätze waren da irgendwie schon da, wenn man das so sieht. Es gibt auch seit 2007 ein Kommunikationsdaemon für GOSA, das heißt, also hier ist auch die Möglichkeit gegeben, über Netzwerkgrenzen hinweg Aktionen von GOSA zu triggern und somit auch solche Dinge auszulösen. Und wir haben jetzt halt mal eine neue Zielsetzung für das nächste Jahrzehnt auch gesetzt, die noch nicht fertig ist, aber in Entwicklung sich befindet, die eben Adaption von Cloud-Konzepten anfasst, einerseits im Bereich Konfigurationsmanagement und Provisioning und in der Anbindung von Verwaltung von virtuellen Infrastrukturen als zweiten Schritt, der nachgelagert sein wird. Grundlage des Ganzen ist tatsächlich auch hier wieder IMQP, wir hatten das vorhin schon bei OpenStack gesehen, dass da als Grundlage in der Mitte ein Messaging-Bus steht. Gut, wenn OpenStack jetzt da den RabbitMQ rausnehmen will, soll jetzt denen ihr Bier sein. Wir haben das jetzt recht gute Erfahrung mit der Qubit-Implementierung gemacht. Das ist ein Apache-Projekt und ist auch die Basis für Red Hat Messaging Real-Time and Qt Computing. IMQP eben als Basis basiert eben auf einem Messaging Broker und auf sogenannten Publishers, hier auf der linken Seite zu sehen, und rechts auf Consumers, das heißt, es ist ein Push-Verfahren und in der Mitte eben diese Messaging Broker, die ich auch beliebig verteilt und redundant auslegen kann. Das heißt, wir werden eben als Grundlage eben einen solchen Enterprise-Bus dazwischen setzen, der uns die Kommunikation dann erledigt für die entsprechenden großen Aktionen. Aufgrund der Kürze der Zeit muss ich ein bisschen Gas geben. Zielsetzung ist halt eine Erweiterbarkeit durch Plugins. Das heißt, also wir wollen eben auch diesen MQP-Bus sozusagen öffentlich, in der Form öffentlich zur Verfügung stellen, dass eben auch weitere Plugins einfach denkbar sind und sich vielleicht auch andere Projekte der Sache anschließen oder eben andere integrierbar sind. Datenbasis wird weiterhin erstmal im zentralen LDAP sein und durch eine Datenbank ergänzt werden. Und dann eben ganz wichtig quasi dreierlei Dinge. Also zum einen die Installation von Linux-Systemen mit GOSA wird zukünftig halt über Preseed oder Kickstart machbar sein. Das heißt, wir haben also keine Abhängigkeit mehr zu Debian oder RPM-basierten Distributionen, sondern können eben beides, je nachdem, was eben dann dazu passt, ob man eben ein Debian mit Preseed installieren will oder halt RPM-basiert mit Kickstart. Wir werden eine Verwaltung von Repositories drin haben, die momentan schon großen Fertigstellungsgrad hat und eben ganz wichtig Puppet integrieren, sodass also dann diese Konfigurationsmanagement-Lösung eben auch in der GUI von GOSA entsprechend abgebildet sein wird und damit eben eine Verwaltung dieser Rezepte inklusive Versionierung über ein Git-Repository eben dort dargestellt sein wird und damit auch eine aus unserer Sicht hoffentlich schöne Erweiterung zu diesem Projekt darstellen wird. Abschließend soll dann eben auch das File-Plugin noch migriert werden auf die neue EMQP-Datenbasis, damit wir eben auch eine entsprechende Rückwärtskompatibilität haben. Gut, das Ganze ist momentan eben im Entstehen. Wir werden ungefähr bis Ende August brauchen, bis da ein wirkliches erstes Release da ist. Kann da nur jetzt schon einladen, sich das dann anzuschauen. Die Informationen werden auf die Homepage gestellt werden. Und ja, dann bin ich eigentlich durch mit meinem Text, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wenn ich noch 2-3 Minuten habe, beantworte ich natürlich auch gerne noch Fragen.
Gibt es Fragen? Ich denke mal, alle Fragen sind geklärt. Nochmal danke, Christian. Und jetzt geht es gleich im Anschluss weiter mit Shlomo Shapiro und er wird uns erklären, wie man Dienste in einer privaten Cloud administriert mit einem Werkzeug, das er uns vorstellen wird.